Der Roland hat vorhin gesagt, gebt ihr ihnen zu essen, habe ich meine Predigt genannt, gebt ihr ihnen zu essen. Hat einer eine Ahnung außer dem Roland und dem Frank, worum es dabei geht in der Predigt? Er hat gut aufgepasst, die Speisung der 5000. Und manche denken wahrscheinlich, oh ja, kenne ich schon, Geschichte habe ich in Kinderstunde gehört, in der Jungschar gehört, ich habe schon Predigten darüber gehört, im Jugendkreis und so weiter, kenne ich. Aber kennst du dieses Gleichnis wirklich? Wirklich, wirklich? Und was hat das denn für eine Aussage? Welche Aussage hat das denn auch für dich? Ich möchte heute mit euch ein paar Dinge aus diesem Text herausarbeiten und das sind Dinge, die meiner Meinung nach wichtig sind für unser Leben, für unser Glaubensleben und wir müssen auch das immer wieder hören. Wir müssen uns das auch immer wieder sagen lassen, speziell in der aktuellen Zeit. Vor dem Einstieg, bevor wir dann gleich beginnen, möchte ich noch mit uns beten und dann geht's los. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort betrachten können und danken dir, dass wir daraus lernen dürfen und wir wollen dich bitten, Herr, lehre du uns und gebrauche mich dazu. Amen. Vielleicht kann man dann mal hinschmeißen, Michi, vielen Dank. Bei mir daheim auf dem Monitor sah die Schrift ganz anders aus, aber ist egal. Matthäus 14, ab Vers 13. Als Jesus das hörte, Frage ist, was ist das? Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort, nochmal eins zurück, bitte. So, an eine einsame Stelle. Wo bin ich? Um dort allein zu sein. Aber die Leute in den umliegenden Städten hörten davon und gingen ihm nach, auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schick die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben aber nur 5 Fladenbrote und 2 Fische hier, hielten sie ihm entgegen. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Dann forderte er die Leute auf, sich auf dem Gras niederzulassen und nahm die 5 Fladenbrote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Zum Schluss sammelten sie ein, was von den Brotstücken übrig geblieben war, 12 Tragekörbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an dem Essen teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. 12 Tragekörbe, das ist nicht der Grund, warum das hier steht. Aber ihr könnt euch mal überlegen, was der Grund sein könnte. Ich möchte uns ein bisschen einordnen, wo wir hier stehen. Wir haben nämlich die letzten Wochen ein bisschen durcheinander in der Predigtreihe gehabt. Der Frank, der eigentlich ja direkt den Text vor diesem hätte haben sollen, der war an dem Tag, wo die Predigt dran war, krank. Danach hat der Wolfgang gepredigt letzte Woche und hat einen Text genommen, der eigentlich danach kommt. Und jetzt bin ich dran mittendrin und nächste Woche kommt der Frank, glaube ich, und macht dann wieder den Text, der eigentlich hier davor kommt. Ein bisschen durcheinander, aber wir kriegen das schon hin. Wo befinden wir uns hier? Was ist gerade passiert? Wo stehen wir hier? Ich möchte kurz in der Bibel springen in das Markus-Evangelium, denn das Markus-Evangelium gibt eine ganz gute Einordnung und erzählt noch etwas mehr über den Kontext als das Matthäus-Evangelium. Markus 6, wenn jemand mitlesen möchte, kann er mitlesen. Markus 6, ich habe es nicht hier auf der Folie, ab Vers 7 und dann in Auszügen noch 12 und 13. Dann rief er die 12 zu sich und fing an, sie zu zweit auszusenden. Er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister und befahl ihnen, außer einem Wanderstab nichts mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld. Und die 12 machten sich auf den Weg und predigten, dass die Leute ihre Einstellung ändern sollten. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl ein und heilten sie. Da stehen wir thematisch. Und die Jünger, die waren also unterwegs, die waren im, ich nenne es mal Praktikum, und dann kamen sie zurück vom Praktikum und haben viel erlebt und berichten davon auch. Und das kann man auch lesen, Markus 6, Vers 30. Die Jünger versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag gelehrt und getan hatten. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Herodes ganz kurz vorher Johannes den Täufer hat enthaupten lassen. Und hier sind wir nun. Wunder und tolle Erlebnisse für die Jünger einerseits, ne, und diese schlimme Nachricht vom Tod von Johannes des Täufers andererseits. Jesus bekommt Bericht darüber, Johannes ist tot, er wurde enthauptet. Das war ein ganz schrecklicher Preis, beziehungsweise ein Preis, den Johannes da zahlen musste für seine Gottestreue. Und dieser Bericht ging Jesus nahe. Matthäus 14, Vers 13a, kommt da nochmal zurück. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Das hatten schon mitgenommen. Jesus wollte sicherlich Abstand gewinnen, vielleicht beschäftigte ihn nicht nur der Tod von Johannes, sondern auch sein eigener nahender Tod. Und der würde noch schrecklicher sein als der von Johannes. Manchmal muss man sich zurückziehen, um unbeobachtet traurig sein zu können. Auch wir brauchen sowas, wir brauchen wie Jesus Zeiten der Stille, damit wir Gedanken ordnen können, Kräfte sammeln können. Aber diese Ruhe, die hat Jesus selten gehabt und wenn, dann nie lange. Die Menschen wollten ihn sehen, sie wollten ihn hören, sie wollten geheilt werden. Und diese kurze Ruhe, die Jesus hatte, die war eigentlich nur in der Zeit, wo er Boot gefahren ist. Weil direkt danach, Vers 13b, aber die Leute in den umliegenden Städten hörten davon und gingen ihm auf dem Landweg nach. Eine riesige Menschenmenge also. Eilt um den See Genezareth herum, er fährt so quer durch und die eilt so herum. Als Jesus mit dem Schiff ankommt, sind die alle schon da. Und was an diesem Tag und vor allem dann gegen Abend geschieht, das schauen wir uns jetzt an. Stellt euch es einfach mal so ein bisschen bildlich vor. Jesus kommt an und am Ufer sind 5000 Menschen. Zu der Zahl kommen wir gleich nochmal. Er wollte doch allein sein, ja, und da stehen da so viele Menschen. Er hätte auch gleich wieder umdrehen können und sagen können, nee, komm, wir fahren woanders hin. Aber Jesus denkt nicht zuerst an seine Bedürfnisse und nicht zuerst an sich. Als Jesus aus dem Boot stieg, Vers 14, und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Er sieht, wie die Menschen, obwohl sie ihm nachgekommen sind, doch im Grunde ihres Herzens orientierungslos sind. Wie sie nach Hilfe suchen, sich danach sehnen. Im Markus-Evangelium heißt es an der gleichen Stelle, Jesus ergriff tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jetzt könnte man meinen, Jesus hat doch sicherlich andere Probleme, als diese Menschen zu bedienen, die ihm da gefolgt waren. Schließlich war ja gerade Johannes der Täufer gestorben, ermordet worden. Aber Jesus konnte nicht einfach wegschauen. Er konnte nicht wegsehen und sagen, ich habe andere Probleme, sondern es bewegt ihn, wenn er Menschen sieht, die keine Orientierung haben, die keine Perspektiven haben. Und Jesus schaut auch heute nicht weg, wenn er dich in deiner Orientierungslosigkeit sieht. Er hat auch heute mit dir Mitgefühl und es bewegt ihn. Und er hat vor allem auch mit unserer Welt Mitgefühl und das bewegt ihn. Das war damals schon der Grund, ans Kreuz zu gehen. Liebe. Also, Jesus heilt die Menschen und wie man aus den anderen Evangelien sieht, predigt er auch. Übrigens, die Speisung der 5000 kommt in allen vier Evangelien vor. Sehr, sehr zentral als Ereignis. Es wird in allen vier Evangelien genau berichtet, was dort los war, aber immer so aus ein bisschen einer anderen Perspektive. Jeder hat so einen anderen Schwerpunkt, den er legt. Wir sind heute in Matthäus und da machen wir weiter. Jesus predigt, er lehrt über das Reich Gottes, aber er hat aus Sicht der Jünger so ein kleines Problem, er scheint nicht auf die Uhr zu schauen. Er vergisst einfach die Zeit. Wie gut, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war, weil die schienen ja alles im Griff zu haben und die Lage unter Kontrolle und so weiter. Und darum, weil die ja so weit vorausschauend sind, die Jünger, machen sie Jesus auf die Lage aufmerksam. Vers 15. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schick die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen können. Eine andere Übersetzung sagt, die Gegend ist Wüste und die Stunde des abendlichen Mahles ist schon da, entlasse die Leute, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen können. Also, Abendessen. Na? Interessant hier ist, dass die Menge überhaupt nicht an Essen denkt. Die Menschen sitzen oder stehen und lauschen und hören, wie Jesus spricht. Bedenkt bitte, wenn ihr euch das vor eurem geistigen Auge vorstellt, wir haben hier nicht 5000, sondern 15.000 plus minus Menschen sitzen, stehen und lauschen. 5000 Männer zählt die Bibel und wenn man nur grob annimmt, dass jeder Mann noch seine Frau mitgeschleppt hat und noch ein Kind oder sowas, dann kannst du eigentlich sagen, es waren 15.000. Gehen wir einfach mal von 15.000 Menschen aus, die um Jesus herumstehen und ihn hören wollen. Wir sind hier etwas weniger als 15.000 Menschen in diesem Raum. Und sobald ich nur ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehe, weiß ich schon, dass der Erste ruft, lauter, lauter. Wir können jetzt auch so weitermachen, habe ich kein Problem mit. Wer hört mich noch? Ja, die Jungen. Mit anderen Worten, die Menschen, 15.000 Wüste, müssen wirklich ganz still gewesen sein, auch die Kinder. Die müssen mucksmäuschenstill gewesen sein, sonst hätten sie Jesus nicht hören können. Jedes, was hat er gerade gesagt, hätte sofort in deinem Umfeld, wo du standest oder gesessen hast, hätte sofort dazu geführt, dass die Menschen nicht mehr viel verstehen. 15.000 Menschen. Die Fußballstadien von Chemnitz, Kiel, Schweinfurt, Unterhaching, Krefeld, Halle, Mannheim oder Ingolstadt fassen ziemlich genau jeweils 15.000 Menschen. 15.000 Menschen, gut, Chemnitz, Kiel, Schweinfurt, das ist jetzt alles nicht so besonders, aber stellt euch mal so ein mittleres Fußballstadion vor, ja. Und da stellt sich einer in die Mitte, da sind 15.000 Leute drin und fängt an zu reden, ohne Mikrofon. Wie viel werden ihn wohl verstehen? Naja, es könnte sein, wenn er sehr laut ist und die Menschen sehr, sehr leise. Und Es ist, denke ich, klar mit diesem Bild des Fußballstadions. Die Leute wollen wirklich. Sie wollen nichts anders als Jesus hören. Sie sind echt interessiert und es ist ihnen auch völlig egal, dass es Abend wird. Abend bedeutet, von den Stundenangaben, die man in anderen Bibelstellen findet, dass es ungefähr so 16 bis 18 Uhr gewesen sein muss. Ungefähr. Die Leute waren aber, als Jesus auf dem Schiff unterwegs gewesen war, circa 10 Kilometer am Seeufer entlang getappert und durch die Wüste gelaufen, um dorthin zu kommen, wo er dann an Land gegangen ist. Und das war schon ein ganzes Stück Strecke. Und dann haben wir die Jünger, die sich so von der Seite an Jesus ranwanzen, kommen immer näher und sagen, hey, es wird spät, die Leute haben doch Hunger. Jesus sorgt für das geistliche Wohl der Menschen beim Predigen und die Jünger sorgen sich um das leibliche Wohl der Menschen. Das ist schon ein Gegensatz. Die Sorgen der Jünger haben so überhaupt nichts mit den Sorgen von Jesus zu tun. Es sind verschiedene Welten, in denen da gedacht wird. Die Jünger sagen, die Leute sollen sich selber etwas zu essen kaufen. Wir sind nicht zuständig. Lest mal diese Verse. Schickt die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen können. Wir sind nicht zuständig. Aber Jesus plant etwas anderes. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Maria und Martha, wo Maria sitzt und hört, wie Jesus redet und lehrt und Martha schafft und arbeitet und rennt und tut und kümmert sich. Und Jesus sagt dann aber, Maria hat das gute Teil erwählt. Maria macht das richtig. Hören ist wichtiger als Essen. Ich stelle es mir bildlich vor, wie die Jünger da also näher kommen und sich vorher vielleicht schon unruhig unterhalten haben. Also der redet und redet und die Stunden vergehen und die Jünger, die tuscheln so miteinander und sagen, Jesus hat sicher die Zeit vergessen, wie soll das nur werden mit dem Essen, das funktioniert doch nie, guck dir die vielen Leute an und so. Und nach dem ganzen Getuschel und vielen kleinen Abstimmungen nimmt sich einer ein Herz, wahrscheinlich der Petrus, und spricht Jesus drauf an. Und wahrscheinlich ist er sogar noch stolz darauf, dass er sich getraut hat und mitgedacht hat und Jesus auf ein Problem hinweist, was er anscheinend nicht sehen kann. Wir sehen hier, die Jünger sind wirklich der Auffassung, es gäbe hier ein Problem. Sie sind seit 2 Jahren mit Jesus unterwegs. Sie haben Wunder erlebt und denken doch, also hier hat Jesus den Überblick verloren. Denken wir auch manchmal, Jesus hat den Überblick über mein Leben verloren. Ich bin so lange mit ihm unterwegs und jetzt lässt er sowas hier passieren. Denken wir auch manchmal, dass wir Jesus mal sagen müssen, was hier bei uns wirklich läuft, was wirklich wichtig ist? Denn alleine merkt das ja anscheinend nicht. Verzweifeln wir manchmal an dem Alltag und an den vielen kleinen und großen Problemen, die wir täglich so haben, denen wir begegnen und wo wir dann vielleicht insgeheim denken, wäre schön, wenn sich Jesus mal kümmern würde. Die Jünger befürchten, dieser Tag wird kein gutes Ende nehmen. Das geht nicht gut. Diese vielen Menschen und nichts zu essen, es wird dunkel, man muss handeln. Übrigens, es wurde wirklich bald dunkel. Das war nicht weit vom Passa entfernt. Irgendwo April vielleicht? Grob. Da ist noch nicht so lang hell, 18 Uhr. Und du musst noch 10 Kilometer laufen. Also, dieser Tag wird nicht gut enden, wenn die Menschen nichts zu essen bekommen, dann haben wir ein Problem. Man muss hier handeln, solange es Zeit ist. Und handeln war so ihre Devise. Und ihr Plan, wie sie das lösen wollten, war okay. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Also schick sie weg, damit sie in die Dörfer gehen können und was zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortet in Vers 16, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Stellt euch die Jünger vor, das hat er nicht ernsthaft gesagt. Hat er das wirklich gesagt? Wie sollen das gehen? Wie sollen wir ihnen zu essen geben? Und nach dem ersten Schock, nachdem sie sich so einigermaßen wieder berappelt hatten, haben sie vielleicht auch versucht, eine Lösung zu finden, denn sie haben ihre Möglichkeiten überblickt und mal geprüft. Aber es war relativ schnell klar, sie hatten weder genügend Geld, um diese 15.000 Menschen irgendwie zu sättigen, noch hatten sie die geeigneten Transportmittel, 10 Kilometer durch die Wüste, um solche Massen an Essen zu transportieren. Nochmal der Vergleich mit dem Fußballstadion. Sorry, der VfB Stuttgart hat gestern 4-1 gewonnen, ich rede von Fußball. Hat einer von euch schon mal gesehen, welche Mengen an Grillwürstchen und an Brötchen in einem Stadion vertilgt werden? Plus Ketchup, plus Senf. Wisst ihr, wie viel 15.000 Brötchen und 15.000 Würstchen wiegen? Und wie viele Autos man braucht, um die zu transportieren? Mal grob überschlagen. Man bräuchte wahrscheinlich 350 Kisten voller Brötchen und 120 Kisten voller Grillwürstchen. Dazu noch 2 Kisten Senf und 2 Kisten Ketchup. Und ich glaube, das ist noch schlecht gerechnet. Ich glaube, das reicht nicht. Das passt nicht in meinen Kofferraum. Vielleicht in den vom Johannes, von seinem gelben Flitzer. Also, das wird nichts. Und das ist auch kein Vergnügen, wenn man kein Auto hat, diese Kisten einfach 10 Kilometer durch die Wüste zu schleifen. Also, die Aufgabe war schlicht unmöglich. Das ging überhaupt nicht. Und dann hatten sie ihre Möglichkeiten abgeklärt, die Jünger. Und diese Möglichkeiten waren sehr bescheiden. Wir haben nur 5 Fladenbrote und 2 Fische hier, hielten sie ihm entgegen. Das war's. Das war schon alles. Mehr hatten sie nicht zu bieten. Sie waren jetzt schon am Ende mit ihrem Latein. Oder Griechisch, Hebräisch, was auch immer. Sie hatten keine Ahnung, wie das gehen soll. Und sie hatten auch keine Ahnung, wie sie den Auftrag oder diese Herausforderung, die Jesus ihnen gestellt hat, erfüllen könnten. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Macht mal. Sie haben sich also ihr Budget gestellt. 5 Brote, 2 Fische. Sie stellen fest, das habe ich, das kann ich ausgeben. Aber das ist nicht viel. Das reicht nicht. Das reicht vielleicht für uns 12 hier, aber es reicht nicht für 15.000 Menschen. Es war praktisch nichts. Nichts. Und bei dem ist mir aufgefallen, dass die Jünger bis Vers 17 überhaupt nicht damit gerechnet haben. Gar nicht auf den Gedanken kamen, dass sie hier mit Jesus unterwegs waren. Und dass er doch reichlich Wunder getan hat schon und auch die Macht hat, neue Wunder zu tun. Sie kommen aber nicht auf den Gedanken. Weg. Die denken, die rechnen mathematisch, ja, aber nicht in göttlichen Dimensionen. Und wie gut können wir diese Jünger doch verstehen? Wir hätten mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht anders reagiert. Versteht ihr, die Jünger erlebten täglich, wie Jesus Menschen heilte, täglich, wie er gepredigt hat. Die Jünger waren dabei in der Stillung des Sturmes. Die Jünger waren sogar mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattet. Ja, und sie hatten gemäß ihrem Auftrag, als sie in ihrem sogenannten Praktikum waren, den Auftrag gehabt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und die waren begeistert wiedergekommen. Großartiger Einsatz, tolle Erfolge, unglaubliche Erfahrungen. Das hatten sie alles schon erlebt. Jetzt stehen sie mit 5 Broten und 2 Fischen da und wissen nicht, was sie tun sollen. Und keiner kommt auf die Idee, Jesus zu bitten, ob er eingreift. Keiner kommt auf die Idee, ihn zu fragen. Ein Wunder zum Beispiel, wie damals in der Wüste, als das Volk Israel unterwegs war und das Volk gesättigt wurde, Brot vom Himmel. Sie hätten doch sagen können, Jesus, hier, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, aber du hast doch die Möglichkeit, du kannst doch. Kann doch kein Problem sein. Ist es nicht total armselig, dass die Jünger nicht auf die Idee kamen? Und sind wir nicht oft genauso wie die Jünger? Wir unterscheiden uns überhaupt nicht von denen. Ist unser Halten nicht oft genauso armselig? Kommen wir häufig nicht erst dann zu Jesus, wenn wir merken, meine Kraft ist jetzt zu Ende. Meine Möglichkeiten sind jetzt erschöpft. Mein Wissen reicht nicht mehr aus. Dann komme ich zu Jesus? Haben wir nicht auch schon viele Wunder Gottes erlebt, viele Führungen? Sitzen wir hier nicht gerade in einem? Haben wir uns vor 11 Jahren vorstellen können, wie das hier wird? Und jetzt ist für uns schon die totale Normalität. Das Haus hier, das Haus drüben. Was geschieht denn, wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen? Sagen wir, jawohl, wir packen das an, Gott hat uns mehrfach geholfen, er wird es diesmal wieder genauso tun, darum vertrauen wir ihm auch jetzt wieder neu. Nee, so machen wir es häufig nicht, sondern wir machen es wie die Jünger. Wir überlegen, was wir haben, stellen fest, das reicht nicht und möchten gerne tun, was Gott uns erwartet, aber wir haben ja nichts. Wir leben nach unserem Budget und das reicht nicht. Es reicht ein Stückchen vielleicht und wir krebseln so dahin, aber es ist nur unser Budget. Wir schauen, was haben wir an Begabungen, an Mitteln, an Geld, an Kräften, machen einen Businessplan und rechnen mit dem, was wir haben. Wir reizen das Menschenmögliche voll und ganz aus, doch wir vergessen, mit dem zu rechnen, was Jesus kann. Und dann stehen wir da und sind ganz frustriert und wir wollen ja gerne, aber wir können halt nicht. Apropos frustriert. Gebt ihr ihnen doch zu essen, sagt Jesus. Macht ihr doch. Was haben wir zu geben? Was geben wir? Wir haben doch wirklich viel anzubieten. Wir haben doch die beste Botschaft der Welt anzubieten. Da ist doch Einigkeit drüber da. Und gleichzeitig laufen wir mit einer Trauermiene durch die Welt und machen ein Gesicht, bei dem es wirklich schwerfällt, die Freude über unsere Errettung darin zu lesen. Und wir beklagen uns so viel über die Tagespolitik und alles ist so schlimm und alles so furchtbar und Inflation und Energie und Corona. Aber wir leben hier so privilegiert und sind so reich. Worüber beklagen wir uns? Geben wir ihnen zu essen, so wie es hier steht. Gebt ihnen doch zu essen, sagt Jesus. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Habe ich nur schlechte Stimmung anzubieten? Oder habe ich auch Hoffnung anzubieten? Was gebe ich weiter in meinem Umfeld? Welches Bild gebe ich ab? Gebe ich das Bild des Klagenden und Schimpfenden ab? oder bin ich jemand, der sich in die geistliche Zukunftssicherung seiner Mitmenschen investiert? Welches Bild gebe ich ab? Erster Punkt, so das Budget, ne? Ich kalkuliere, siehe Grillwürstchen, Senf, Ketchup und Brötchen. Zweiter Punkt, das Wunder. Eins kann man den Jüngern zugute halten, wenigstens kamen sie zu Jesus. Sie hätten ja auch alleine wursteln können, hätten ja auch einen losschicken können, hier, kauf mal Aufschnitt. Ja. Die Jünger kommen in ihrer Hilflosigkeit zu Jesus, sie können nicht begreifen, wie kann Jesus sowas überhaupt von uns fordern, gebt ihnen zu essen. Sie bringen alles, was sie finden, 5 Brote, 2 Fische. Jetzt kann man ja sagen, ja, das waren sicher riesengroße Fische und so Weltrekordbrote. Ja. Nee, waren es nicht. Es war einfach alles normal. Und sie hätten es ja auch für sich behalten können. Die hätten ja auch sagen können, naja, besser wir werden satt und Jesus noch mit dazu, als dass alle davon essen und niemand wird satt. Aber Jesus sagt einfach nur, bringt mir 5 Brote und 2 Fische, bringt sie mir her. So nimmt dieses Wunder seinen Fortgang. Und das ist, hat Ähnlichkeit mit den Wundern aus dem Alten Testament. Die Brotvermehrung bei Elisa oder die Witwe, die ihre Ölgefäße wieder füllen konnte. Da, sowas in der Art. Ne? Und Jesus fordert die Leute auf, sich auf dem Gras niederzulassen und nimmt die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickt zum Himmel und dankt Gott. Danach bricht er die Brote in Stücke und gibt sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilen. In Parallelstellen kann man lesen, dass die Organisation so war, dass sie in Gruppen von jeweils 50 Leuten gesetzt wurden. In Gruppen von ungefähr 50 Leuten, Jesus nimmt das Brot, dankt. So hat man ganz normal gedankt früher, blickt zum Himmel. Wir senken immer den Kopf. Jesus blickt zum Himmel und dankt. Also, die Jünger verteilen und verteilen und verteilen und alle werden satt. Und zum Schluss sammeln sie ein, was von den Brotstücken übrig geblieben war, 12 Tragekörbe voll. Am Ende war mehr übrig, als sie am Anfang in ihrem Budget hatten. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich die 5000 Männer und die weiteren 10.000 sonstigen Personen grob mal zusammenrechnet. Jesus, was sagt mir das? Jesus kann aus meinem geringen, aus meinen geringen Möglichkeiten, aus meinen geringen Gaben, aus meinem geringen Geld, kann er Großartiges machen. Es zeigt aber auch noch etwas, es zeigt seine Großzügigkeit. Seine Großzügigkeit. Bei Gott gibt es Überfluss. Aus meinem Kleinen, was für nichts reicht, macht Gott Überfluss. Den Samaritern am Brunnen erklärte Jesus in Johannes 4, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Überfluss. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Überfluss. Paulus war genauso beeindruckt von den Möglichkeiten, die Gott eröffnet. Er schrieb den Ephesern, haben wir vorhin in einer anderen Übersetzung gehört, Epheser 3, Vers 20, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gott ist großzügig mit seinen Segnungen. Er gibt so gern. aber er will gebeten werden. Paulus hat das auch erfahren. Er musste mit vielen, vielen Grenzen leben. Paulus war krank. Gott verweigerte ihm sogar die Heilung. Aber gerade darin erwies Gott seine Kraft. 2. Korinther 12. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und Paulus antwortet darauf, ich trage meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Wer aus eigenen Kräften lebt und aus eigenem Budget, aus eigenen Möglichkeiten, wird nicht viel Bewegendes erfahren. Er bleibt in diesem Budget. Er bleibt budgetiert, berechenbar. Da geschieht nicht viel. Wer aber Jesus etwas zutraut, der lebt ein bewegtes Leben. Aber eines müssen wir beachten, das alles erlebten wir nur, wenn wir Jesus gehorchen. Wenn wir Jesus unser ganzes Vertrauen schenken. Das geht nicht ohne diese Bedingung. Die Jünger wussten nicht, wie sie den Auftrag erfüllen sollten. Aber sie wenigstens befolgen sie wirklich eins zu eins seine Anweisungen. Sie geben ihm Brot und Fische, sie schauten, dass die Leute sich richtig hinsetzen und verteilen das Brot und die Fische, die Jesus ihnen gibt. Wenn wir Gottes Kraft erleben wollen, als Einzelner, als Gemeinde, wenn wir ein bewegtes, ein von Gott erfülltes Leben führen wollen, dann werden wir das nur erleben, wenn wir das tun, was Gott auch von uns will und von uns erwartet. Wir werden zum Beispiel nicht erleben, wie Menschen zu Jesus finden, wenn wir mit keinem Menschen Kontakt haben, den wir von Gott erzählen können. Wir werden in Laufdorf und in der Umgebung von Laufdorf nichts bewirken können, wenn wir nur unser Budget im Auge haben. Sagen, was kann ich? Was können wir? Da können wir planen und rechnen, wie wir wollen, das wird nicht reichen. Gib aber Jesus das Wenige, was du hast. Gib ihm die 5 Brote und die 2 Fische. Und er wird Wunderbares daraus machen. Behältst du alles für dich, weil du befürchtest, ja, dann habe ich ja nichts mehr. Dann wirst du alles verlieren und die Kraft Gottes nicht erleben. Ich kann das nicht ändern. So funktioniert Gottes geistliche Welt nun einmal. Er möchte nicht die Krümel. Er möchte deine Brote und deine Fische. Uns geht es so oft wie den Jüngern. Damit komme ich zum Schluss. Wir rechnen mit dem, was wir in unserer Tasche haben oder auf dem Konto haben oder was für Möglichkeiten wir haben. Und dementsprechend handeln wir. Wir sind gewohnt, und das ist auch nicht schlecht, ein Budget zu machen. Ja? Aber nicht nur finanziell, sondern auch ganz praktisch. Das hatte ich erzählt. Das ist so ein budgetiertes Leben, berechenbares Leben, ein absehbares Leben. Vielleicht hier und da eine kleine Budgetüberschreitung, da gehen wir so ein bisschen in den Dispo hinein. Aber wir sind froh, wenn wir irgendwie mit diesem Budget klarkommen. Und wenn es gerade so für uns reicht. Aber Jesus möchte nicht, dass wir so leben. Bei ihm gibt es keine Budgets, bei ihm gibt es Reichtum und Überfluss, Wunder. Und Leben. Er will von seinen Möglichkeiten ausgehen. Er will, dass wir von seinen Möglichkeiten ausgehen, dass wir ihm auch zutrauen, da ist genug für alle und keiner bleibt hungrig. Jesus möchte uns ein bewegtes Leben schenken oder man könnte auch sagen, ein erfülltes Leben, ein reiches Leben, ein erfahrungsreiches Leben mit ihm. Er will, dass wir erleben, durch alles kann ich hindurchhelfen. Das hat Gott versprochen. Ich kümmere mich. Ja? Jesaja 58, ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, und wie eine Quelle, die nie versiegt. Das gilt für dich. Das kann für dich gelten. Aber es hat seinen Preis, und ich muss lernen, meine Sicherheiten, auf die ich aufbaue, meine Budgets, Jesus zu übergeben. Nur dann kann ich erleben, was Jesus damit tut, wie aus nichts Überfluss wird. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, und damit schließe ich: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel ist nichts? Nichts ist nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da steht nicht, ihr könnt ein wenig tun, ihr könnt ein paar Meter weit kommen. Da steht nichts. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort auch heute noch Kraft hat und dass wir darin lernen können, wie du bist und wie du uns eigentlich haben möchtest. Danken dir, dass wir in Freiheit uns treffen können und von dir reden dürfen. Danken dir, dass wir uns in einem Spiegel betrachten können, in deinem Wort, um zu erkennen, wo wir nicht dem entsprechen, wie du uns möchtest, Herr. Arbeite du an uns, damit wir von dir verändert werden können, und mach uns bereit dazu, dass wir unser Budget zur Seite tun und unsere Möglichkeiten zur Seite legen und auf deinen Überfluss bauen. Danke, Herr, dass du uns reich segnen möchtest. Amen.